Titel der Veranstaltung hier heute war ja, ist denn jetzt alles Terrorismus? Der Begriff Terrorismus an sich ist ja ziemlich umstritten. Manche reden von Freiheitskämpfern, manche reden von Terroristengruppen. Was ist denn Terrorismus eigentlich, beziehungsweise wie würden Sie Terrorismus definieren?
Naja, darum geht es gar nicht, wie ich es definiere, sondern ich kann nur feststellen, es gibt keine Legaldefinition dessen, was unter Terrorismus verstanden wird. Das ist natürlich ein großes Problem, wenn man von Antiterrorregelungen spricht oder von Antiterrorgesetzen, wenn es denn keine solche Festlegung gibt. Es ist der Versuch unternommen worden, auf Europaebene eine solche Definition in die Welt zu setzen, als Vorbild für die EU-Mitgliedstaaten. Allerdings ist sie so weit gefasst, da werden selbst politische Streiks vor Versorgungsunternehmen zu terroristischen Akten, weil damit der Strom, die Energie oder das Wasser, also die Versorgung der Bevölkerung abgeschnürt würde. So kann es natürlich nicht gehen. Ne? Also wir haben Terrorismusgesetze, allerdings, wie gesagt, keine Definition dessen, was darunter verstanden wird.
Jetzt befinden wir uns ja seit dem 11. September in dem sogenannten Krieg gegen den Terror, wie es landläufig heißt. Was würden Sie sagen, hat sich mit diesen Anschlägen in New York weltweit und vor allem jetzt hier in Deutschland verändert?
Ja, weltweit hat sich wenn man sich das genau anguckt, ja eine Welle der Gewalt ausgelöst durch den 11.09.2001 mit vielen Menschen- und Völkerrechtsverletzungen, aber nicht etwa nur durch die Terrorakte, die wir seitdem erlebten und auch verurteilen, sondern insbesondere durch die Art und Weise der Terrorismusbekämpfung. Wir denken an die Angriffskriege gegen den Irak beispielsweise, wir denken an Abu Ghraib-Folterungen, an die Einrichtung Guantanamo, aber auch zum Beispiel in der Bundesrepublik an die Nutzung von durch Folter erpresste Aussagen, die durchaus auch in der Bundesrepublik genutzt werden. Und wir erleben eine Einschränkung der Bürger- und Menschenrechte auf europäischer Ebene, aber auch in der Bundesrepublik durch die sogenannten Antiterrorgesetze. Wir haben eine Entwicklung, die auch strukturell eine Veränderung der sogenannten Sicherheitsarchitektur mit sich bringt. In Stichworten gefasst kann man es vielleicht sagen, eine Präventionsentwicklung, also der Ausbau des präventiven Sicherheitsstaates, eine Zusammenfügung von Polizei und Geheimdiensten entgegen des hier noch eigentlich geltenden Trennungsgebotes und eine Militarisierung der inneren Sicherheit, also im Kern der mögliche Einsatz der Bundeswehr im Inneren, obwohl nach der Verfassung Polizei und Militär strikt zu trennen sind.
Jetzt gab es ja am Jahrestag der Anschläge auch hier in Deutschland einen vereitelten Terroranschlag. In Oberschledorn wurden drei Männer verhaftet, denen vorgeworfen wurde, ein Bombenattentat geplant zu haben. Die Sicherheitsbehörden rühmen sich, dass sie eben rechtzeitig gehandelt haben. Damit wird ja auch der ganze Ausbau von Sicherheitsmaßnahmen legitimiert. Jetzt hat Jürgen Elsässer in der Jungen Welt geschrieben, dass die drei eigentlich seit Monaten von ihrer Observation gewusst hätten und dass sie sich auch in den letzten Monaten vor diesem vereitelten Anschlag merkwürdig auffällig verhalten haben. In dem Artikel stellt er den Verdacht auf, dass diese drei eventuell im Auftrag des Verfassungsschutzes oder eines anderen Geheimdienstes gehandelt haben. Was sagen Sie zu solchen Vermutungen und was könnte das für Auswirkungen auf diese ganze Diskussion um Terrorismus haben?
Nun ja, in dem Zusammenhang gibt es mit Sicherheit etliche, sagen wir mal, Ungereimtheiten, ne, die meines Erachtens bisher nicht aufgearbeitet sind. Wir haben noch keine Akteneinsicht, wir können das also nicht überprüfen. Deswegen schießen natürlich auch immer wieder Spekulationen ins Kraut. Da kann ich nicht mitmachen, da kann ich nicht mithalten. Ich kann mich nur auf Fakten stützen. Wenn ich diese Fakten nicht habe, kann ich also auch keine Beurteilung abgeben. Insoweit kann ich auch zu diesem Fall noch nichts Weitergehendes sagen, außer es gibt Ungereimtheiten, die geben zu denken, die müssen geklärt werden. Und solange das nicht der Fall ist, wie gesagt, kann ich darauf nichts aufbauen.
Gab es denn in der Vergangenheit Fälle, in denen nachweislich staatliche Behörden selber in Anschläge verwickelt wurden, was dann im Nachhinein zu einer Verschärfung von Gesetzen und staatlichen Maßnahmen geführt hat?
Naja, so direkte Kausalität haben wir leider nicht, oder auch Gott sei Dank, zumindest nicht nachweisbar. Es gab zum Beispiel im ganzen rechten Spektrum durchaus die Fälle, dass V-Leute des Verfassungsschutzes bei bestimmten Anschlägen, bei Gewalt gegen Migranten und Migrantinnen eine wesentliche Rolle spielten. Die Fälle hatten wir. Aber jetzt in dem Bereich, der jetzt zur Diskussion steht, können wir das für die Bundesrepublik bisher keinesfalls nachweisen.
Und jetzt zu dem aktuellen 129a-Verfahren. Sie haben ja auch in Ihrem Vortrag gesagt, dass der Paragraf in der Vergangenheit eigentlich meistens als eine Art Ausforschungsparagraf benutzt wurde, dass es nur in einem sehr kleinen Prozentteil der Fälle wirklich auch zu Verurteilungen kam. Was denken Sie, was ist das Erkenntnisinteresse der staatlichen Behörden jetzt in diesem aktuellen Fall und auch in den 129a-Verfahren, die kurz vor dem G8-Gipfel eingeleitet wurden?
Naja, das betrifft meines Erachtens die grundsätzliche Systematik dieses Paragraphen 129a mit dem ganzen Antiterrorsystem, das darum gebaut wurde, mit den Sondereingriffsbefugnissen für Polizei und Geheimdienst. Er ist offenbar dafür geschaffen, Ausforschungsparagraf zu sein und als solcher gehandhabt zu werden, um in recht unübersichtliche soziale Bewegungen, aus denen militante Aktionen resultieren, Einblick zu bekommen, sozusagen Soziogramme des Widerstands zu erstellen, Kommunikationsstrukturen zu knacken. Das ist das wesentliche Erkenntnisinteresse meines Erachtens. Es ist nämlich eine andere Geschichte, ob man eine autoritär, hierarchisch strukturierte Gruppe beobachtet. Na, sagen wir mal, wie seinerzeit die KPD oder später dann RAF und andere Gruppierungen. Oder ob man Strukturen beobachtet, die nicht so festgefügt sind. Das, wie gesagt, ist das Erkenntnisinteresse, diese unübersichtlichen Strukturen ausfindig zu machen und gegebenenfalls dann zu stören bzw. Menschen, die in den Strukturen tätig sind, gerichtlich zu belangen. Aber, wie gesagt, das Resultat ist häufig so, dass es in erster Linie offenbar um die Ausforschung geht und erst in zweiter oder noch weiterer Linie um eine Verurteilung. Durch 129a, wie gesagt, nur in 5% der Fälle ist das in den 80er Jahren gewesen. Das Verhältnis wird sich inzwischen nicht groß verändert haben. Auch in den 90er Jahren haben wir das festgestellt. Aber man muss natürlich auch sehen, dass diejenigen, die dann davon betroffen sind, aber auch diejenigen, die ausgeforscht wurden, ja nun erhebliche, auch traumatische Erlebnisse dadurch durch diese Ausforschungswut hatten. Ne? Also zum Beispiel Hausdurchsuchungen, isolierende Haftbedingungen, Kommunikationsüberwachung, Observation und dergleichen mehr.
Jetzt noch eine allerletzte Frage. Der verstärkte Einsatz der Paragraph 129a jetzt in diesem Jahr hängt ja wahrscheinlich auch mit dem diesjährigen G8-Gipfel in Deutschland zusammen. In den letzten Jahren wurde aber auch der Sozialstaat in Deutschland massiv eingeschränkt oder abgebaut. Und man spricht mittlerweile von einer neuen Unterschicht. Soziale Ungleichheit hat zugenommen, soziale Spannungen nehmen zu. Sehen Sie da einen Zusammenhang zwischen verstärkter Repressionsmaßnahmen seitens des Staates und dem Abbau von sozialstaatlichen Strukturen, beziehungsweise was denken Sie, was wird es für Auswirkungen auf soziale Bewegungen, wie zum Beispiel die Bewegung gegen den Sozialabbau haben, wenn der Staat solchen Paragraphen hantiert und gegen Bewegungen vorgeht?
Naja, es ist auch schwierig zu sagen, ob es da einen direkten Zusammenhang gibt. Auffällig ist natürlich ein zeitlicher Zusammenhang. Ne? In dem Maße, in dem, kann man so sagen, ne? In dem Sozialstaat abgebaut wird, in dem Maße wird offenbar Sicherheitsstaat aufgebaut. Da gibt es einen Zusammenhang, ohne ihn aber genauer definieren zu können. Das wäre dann wiederum Spekulation. Man kann natürlich denken, na, viele dieser Antiterrorregelungen sind eigentlich nicht geeignet, diese Art von Terrorismus zu bekämpfen. Das heißt, diese Art von Einzelnen, die sozusagen aus dem Nichts kommen und Anschläge verüben, Selbstmordattentate und dergleichen mehr. Die sind letzten Endes auch mit einer noch so umfassenden präventiven Erfassung kaum dingfest zu machen. Hinterher dann schon offenbar, aber dann ist es ja auch schon wieder zu spät. Das heißt also, viele dieser unter dem Terrorlabel erfolgten Gesetzesverschärfungen sind eigentlich nicht primär tauglich gegen diese Art von Terrorismus. Dann fragt man sich, wofür denn sonst? Ne? Und da diese Gesetze auch allgemein anwendbar sind, können sie natürlich auch zu anderen Dingen in ferner Zukunft dienen. Insofern haben wir es ja, wenn man so will, mit einer gewissen Aufrüstung des Staates zu tun. Und diese Aufrüstung wird für alles Mögliche tauglich sein.